Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen auch an alle an den Rundfunkgeräten zu Hause. Es ist schön, heute hier zu sein und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Heißt euch auch ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Ecclesia. Es ist wirklich mein Highlight der Woche, hier mit euch zusammen Gott anzubeten und in sein Wort hineinzukommen. Es erbaut mich immer und ich bin mir sicher, so wird es dir heute auch gehen. Wir haben letzte Woche ein ganz, ganz starkes Osterfest gehabt. Ihr lieben Freunde, 21 Menschen haben letzte Woche uns gesagt, dass sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und gerne in eine Beziehung mit Jesus hineinkommen wollen. Und das ist so großartig und Jesus gebührt dafür alle Ehre. Das ist so der Hammer, hey. Und wenn du das bist, zu diesen 21 Leuten gehörst, ich will dir zuerst total gratulieren. Das ist wirklich Hammer, aber lass es uns wissen. Wir wollen dir helfen, deine nächsten Schritte im Glauben zu gehen. Wir wollen dir unbedingt helfen, Jesus kennenzulernen und eine wirklich lebendige Beziehung zu ihm zu wachsen. Ansonsten starten wir heute eine neue Predigtreihe. Und diese Predigtreihe wird uns die nächsten Wochen begleiten, vielleicht so 7, 8 Wochen, wir werden mal sehen. Die Predigtreihe heißt, wie du es sehen kannst, wage es. Und meine Predigt heute trägt den Titel, was geschehen wird, wenn du glaubst. Okay, ich will die nächsten Wochen mit dir über ein Land sprechen, das sehr unbequem zu bereisen ist, was sehr herausfordernd ist. Die meisten von uns wollen sich wahrscheinlich gar nicht darauf hin einlassen. Aber in diesem Land wirst du Zeichen und Wunder erleben. In diesem Land wirst du Jesus neu kennenlernen. In diesem Land wird die Post abgehen. Dieses Land heißt außerhalb deiner Komfortzone. So, deshalb heißt diese Predigtreihe Wage es. Ich will in diesen nächsten Wochen so ein bisschen deinen Glauben stretchen, okay? Ich will ein bisschen mit dir auf eine Glaubensreise gehen und dich herausfordern, Gott ganz neue Dinge in deinem Leben zuzutrauen. Ich will dich herausfordern, Dinge zu glauben, für die du noch nie geglaubt hast, und ich bin mir sicher, du wirst Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast. Das ist meine Hoffnung, mein Gebet. Und ich gehe voller Erwartung in diese nächsten Wochen und ich gehe auch schon voller Erwartung in diese Predigt. Es soll ein bisschen eine Einleitung sein für diese ganze Reihe. Und dein Gottesdienst hätte sollen so ein bisschen helfen, mir zu folgen in meinen Gedanken. Wir springen mal gleich rein in die erste Bibelstelle in Römer 1, Vers 17. Da heißt es nämlich, nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an. Und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. In Hebräer 11 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und das ist der Hammer, dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ist das nicht Hammer? Gott wird es belohnen, wenn du dich aufmachst, um ihn zu suchen. Wir haben jedenfalls jetzt gerade eine Menge über Glauben gelesen. Ich fasse nochmal zusammen. Hier heißt es, auf den Vertrauen und Glauben kommt es an. Hier heißt es, wir sind alle zu solchem Glauben aufgerufen. Es heißt in den Heiligen Schriften, aus Glauben sollen wir leben. In Hebräer 11 hieß es dann, ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Und wenn du Gott begegnen willst, brauchst du unbedingt Glauben. Die Frage ist nun, was ist Glaube? Okay, wenn das die Art und Weise ist, wie wir leben sollen, wenn das die Art und Weise ist, wie wir Jesus begegnen, dann wird die Frage für die nächsten Wochen sein, okay, was ist Glaube? Glaube ist vielschichtig, sieht unterschiedlich aus und wir wollen uns dem nahen gemeinsam, weil ich glaube, das wird dein ganzes Glaubensleben echt intensivieren und wirklich Wunder in deinem Leben freisetzen. Ich dachte mir zuerst, ich will dir mal erklären, was Glaube nicht ist. Okay, Glaube ist nicht hoffen. Glaube ist nicht, dass du irgendwie so einen innerlichen Wunsch hast, eine Sehnsucht oder so. Das ist nicht Glaube. Glaube ist nicht, dass du dich nach etwas sehnst. Eine Sehnsucht kann dich dahin bringen, etwas zu glauben und für etwas zu beten, aber erstmal ist das noch kein Glaube. Okay, Glaube ist auch nicht zu behaupten, dass Dinge wahr sind, die überhaupt nicht wahr sind. So, ne? Es gibt so eine ganze Glaubensrichtung, die sagt, hey, du musst nur genug proklamieren und so und immer sagen, dass es wahr ist und dann wird es irgendwann wahr, aber das ist eigentlich gar kein Glaube. Ne? Es ist egal, wie oft ich sage, dass ich hier einen Stock in der Hand halte, es wird aus diesem Mikrofon keinen Stock machen, nur weil ich sage. So, Glauben ist nicht einfach nur Dinge sagen, die nicht wahr sind. Okay, Glaube ist aber auch nicht, Dinge zu fühlen. Und das ist total wichtig für die Predigt heute. Weil die Wahrheit ist, unsere Gefühle stehen oft am genau anderen Ende als unser Glaube. Weil unsere Gefühle sagen manchmal, hey, geh diesen Weg. Und unser Glaube sagt manchmal, gehe diesen Weg. Und die Herausforderung des Glaubens ist, diesen Weg zu gehen, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Okay, Glaube und Gefühle können manchmal nicht weiter voneinander entfernt sein, wie es überhaupt nur geht. So, ne? Die Frage ist jetzt, okay, was ist Glaube? Ein Vers, der uns das richtig stark erklärt, den finden wir in Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Okay, Glaube hat was mit dem Sehen zu tun. Dieser Text erklärt uns, hey, da sind Dinge, die siehst du nicht, aber du weißt, die sind da. Und das ist der Glaube. Wenn die Bibel über Glaube spricht, dann geht es immer wieder darum, dass du irgendetwas siehst, was eigentlich nicht da ist, du bist aber überzeugt davon, dass es da ist. Okay, Glaube ist nicht nur mit diesen Augen zu sehen, sondern Glaube ist, andere Augen anzustellen. Ich zeige dir mal einen Bibelvers dazu in Epheser 1, Vers 18. Da betet Paulus für seine Kirche, hey, eröffne euch die Augen des Herzens. Okay, was Paulus hier meint, ist nicht, dass dein Herz tatsächlich Augen hätte, sondern er sagt, hey Freunde, ihr habt mehr als nur eure Augen im Kopf, sondern es gibt eine Art und Weise zu sehen, die was anderes sieht, als das, was vor Augen ist. Okay, es gibt eine Realität, jetzt gerade in diesem Moment, hier in diesem Raum, die ist realer als das, was du gerade mit deinen Augen siehst. Und das ist, was Paulus sagt, hey, Gott gebe euch die Gnade, mit eurem Herzen zu sehen. Eröffne euch diese Augen, dass ihr die Realitäten Gottes in eurem Leben seht. Okay, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr seht, okay, was betet er für seine Kirche? Er sagt, hey, damit ihr die Hoffnung erkennt, dass ihr erkennt, zu welchem großartigen Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat. Er sagt, hey, Gott gebe euch, dass ihr etwas seht, was eigentlich nicht sichtbar ist. Nämlich, da ist Hoffnung, da gibt es einen Grund, zuversichtlich zu sein, da ist eine starke Berufung auf deinem Leben, da sind so viele Dinge. Du kannst sie mit diesen Augen nicht ergreifen, sondern du brauchst die Augen des Herzens. Oder auch Glauben. Okay. Die Bibel erklärt uns an ganz vielen Stellen, dass Gott immer wieder Menschen die Augen geöffnet hat. Ich habe euch mal drei Beispiele mitgebracht. In 1. Mose 21 ist die Geschichte, wie Abraham Hagar tatsächlich in die Wüste schickt mit ihrem Sohn Ismael. Und wir lesen, da öffnete Gott Hagar die Augen, dass sie einen Brunnen entdeckte. Okay, jetzt steht hier auf dem Bibelvers, Hagar konnte etwas sehen, das sie vorher nicht sehen konnte. Das ist meine Notiz zu diesem Bibelvers. Nicht Bibelvers. Okay, der erste Teil ist Bibelvers, der letzte Teil ist Krille. Auch auf deinem Gottesdienstzettel. Ja, aber Gott öffnete der Hagar, die da am Sterben war, in der Wüste die Augen und sie sah etwas, was sie eigentlich nicht sehen konnte. Gott offenbarte ihr etwas und sie konnte leben. Wir lesen eine weitere Geschichte in 2. Könige 6. Gehasi ist der Diener von Elisa und der kriegt eine Panikattacke, weil sie von Feinden umstellt sind. Und jetzt betet Elisa was ganz Wunderbares. Er betete für seinen Diener Gehasi, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Elisa sagt, Gott, lass ihn sehen, nicht mit diesen Augen, weil alles, was er sieht mit diesen Augen, sind die Feinde um uns herum. Schenk ihm die Augen des Herzens, dass sie aufgehen. Und Elisa sah, was Gott in dieser Sache möglich ist. Er sieht all diese Engel und er merkt, er hat gar keinen Grund, sich zu fürchten, weil er sah mit den Augen seines Herzens. Wir sehen, Karfreitag ist die Hoffnung der Jünger zerstört, weil Jesus hing am Kreuz und ist gestorben. Und zwei Jungs machen sich auf den Weg nach Emmaus. Und auf dem Weg nach Emmaus kommt ein Mann zu ihnen und redet mit ihnen. Und sie reden und reden und reden und er legt ihnen die Bibel aus und sie essen abends Abendbrot. Und dann lesen wir in Lukas 24, Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass es Jesus ist. Plötzlich konnten sie etwas sehen, das konnten sie vorher nicht sehen. Sie haben geöffnete Augen bekommen. Und ich möchte das heute mit dir besprechen, weil das ist, was Jesus in deinem Herzen tun möchte. Weißt du, im Glauben geht es darum, dass du Dinge siehst, die du eigentlich nicht sehen kannst. Dass du eine neue Art und Weise entwickelst, auf Dinge zu schauen. Nämlich, dass du die menschliche Perspektive verlässt und Dinge aus Gottes Perspektive anschaust. Dass du es lernst, Gottes Blick einzunehmen für Dinge. Dass du anfängst zu sehen, wie er die Dinge sieht. Wisst ihr, wir sehen Dinge anders. So, ne, ich sehe Dinge anders als meine Frau und ich sehe auf jeden Fall Dinge anders als mein Sohn ganz oft. Aber darum geht es nicht. So, es geht darum, wie sieht Gott Dinge und lerne, wie Gott zu sehen in allen Bereichen deines Lebens. Schau nicht nur auf deine Ehe und sieh eine kaputte Ehe und denk dir, Mann, kein Therapeut der Erde verdient genug Geld, um das gesund zu machen, sondern fang an zu denken, was Gott denkt. Gott sind alle Dinge möglich. Er sieht das nicht so kaputt, sondern er sieht, was möglich ist in dieser Situation. Schau nicht auf deine Familie und denk, Mann, was soll aus meinen Kindern werden und so weiter, sondern nimm Gottes Perspektive ein und denk die Gedanken Gottes über deine Kinder. Schau nicht auf dein Leben und denk, hey, ich bin pleite, ich bin nicht genug gebildet, was soll aus mir nur werden, sondern fang an, dich zu sehen, wie Gott dich sieht, weil Gott sieht anders, als du es siehst. Und das ist Glaube. Du bist überzeugt von etwas, das ist nicht vor deinen Augen, aber es ist da und das bestimmt dein Leben. Ich will mit dir eine Geschichte anschauen, die genau darüber spricht. In 4. Mose 13, Vers 14, vielleicht hast du Bock und Zeit, heute mal dir diese Geschichte zu Hause durchzulesen. Hier geht es genau darum, wie wirst du die Dinge sehen. Ich gebe dir mal ganz kurz ein bisschen Kontext. Mose hat gerade das Volk aus ägyptischer Sklaverei geführt. Mose ist aufgetaucht beim Pharao. Pharao, lass mein Volk ziehen, eine Menge Plagen. Später ist das Volk nun auf dem Weg ins verheißene Land. 400 Jahre lang haben sie von Gott ein Versprechen bekommen, hey, ich habe ein Land für euch vorbereitet, ihr werdet dort irgendwann reingehen. Okay. Mose führt sie aus der Gefangenschaft und sie laufen sehr langsam auf die Sinai-Halbinsel und laufen dort 2 Jahre lang bis zum Jordan. Hinter dem Jordan nun ist das verheißene Land. Und Mose sagt, hey, bevor wir dort jetzt reingehen, schicken wir mal Kundschafter los. 12 von euch, aus jedem Stamm einer, ihr geht mal los und schaut euch dieses Land an. Was nun bemerkenswert ist, diese 12 Männer, sie sind alle im selben Land. Okay, sie gehen nun los für 40 Tage, laufen da rum, gucken sich alles an. Sie haben 1:1 dasselbe mitbekommen, aber sie haben die Sache komplett unterschiedlich gesehen. Komplett andere Augen benutzt in der Bewertung dieses Landes. Okay, es gab 2 Kundschafter, nämlich Josua und Kaleb. Die haben gesagt, alter Freunde, das Land ist der Hammer. Alles ist vorbereitet. Es ist genau, wie Gott es uns gesagt hat. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das ist der absolute Mega-Jackpot. Zieht euch die Sandalen an, wir nehmen das Land ein. 2, Josua und Kaleb. Die 10 anderen haben gesagt, hey, das Land, das stimmt, das ist ein tolles Land. Aber, und hier ist die Liste, warum wir es nicht können. Und sie zählen all die Gründe auf, weshalb es nicht möglich ist, dieses Land nun einzunehmen. Weißt du, und die Frage ist, wie wirst du die Dinge in deinem Leben sehen? Wirst du sein wie Josua und Kaleb, die auf Dinge schauen, die herausfordernd sind, ja, die unmöglich sind, sie scheinen so, die einfach dein ganzes Leben umkrempeln würden, weil es ein riesiges Risiko ist und siehst die Möglichkeit Gottes? Oder siehst du Dinge und weichst in Furcht zurück und sagst, hey, ich kann das nicht und weil ich es nicht kann, ist es nicht möglich. So, welchen Geist hast du? So, ne? Ich würde dir mal kurz mal die Namen vorlesen, der Kundschafter, und ich würde dich einfach mal bitten, dass du deine Hand hebst, wenn dir ein Name bekannt vorkommt. Ja? Okay. Shamua. Ja, mir gedacht. Shaphat. Auch nicht. Yigal. Ah ja. Palti. Gadiel. Na, wahrscheinlich sein kleiner Bruder Gadi. Ja. Amiel. Jemand? Nein. Setur. Nachbi. Und Goll. Goll. Vielleicht hat der Vater ihn auf dem Arm gehabt und gesagt, Goll. So nennen wir ihn. Okay, Kaleb. Ja, Josua. Habe ich mir gedacht. Ist dir was aufgefallen? Keiner von uns erinnert sich an die 10, die feige waren. Keiner von uns kann sich an die erinnern, die alles aus ihrer Perspektive gesehen haben. Die einzigen, die uns in Erinnerung geblieben sind, sind die, die Gott was zugetraut haben. Die gesagt haben, hey, Dinge können schwierig sein, aber hier geht es nicht um meine Kraft. Ich sehe das mit anderen Augen, mit den Augen meines Herzens. Und dahin will ich dich bringen in dieser Reihe. Okay, dass du es wagst, nicht weil du stark bist, Nicht, weil du Dinge gut kannst, sondern weil du ganz festes Vertrauen und eine feste Zuversicht an deinen starken Gott hast. Und das will ich jetzt so ein bisschen lockern, okay? Das allererste, was ich tun möchte, ich möchte mit dir darüber reden, was passiert eigentlich, wenn du immer nur in deiner eigenen Furcht schaust? Und dann will ich mit dir darüber reden, was passiert, wenn du im Glauben auf Dinge guckst, okay? Seid ihr bereit? Das allererste ist, wenn du immer nur mit deiner Furcht schaust, dann werden deine Probleme größer werden. Okay, die Probleme werden größer. Wir lesen, dass das genau jetzt in unserer Geschichte passiert. 4. Mose 13. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen, aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf gar keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Also so ein bisschen wie ich. Sie sagen, hey, dieses Land ist gut, aber die Feinde sind zu stark. Wisst ihr, was total interessant ist, wenn du diese ganze Geschichte durchliest? Gerade noch, vor 2 Jahren sind sie aus Ägypten befreit worden. Und zwar nicht einfach nur, sie sind nicht einfach nachts abgehauen, sondern es gab richtig Rambazamba. Gott hat richtig Palaver gemacht mit Pharao. Wisst ihr, Pharao, das war nicht irgendwie so ein Stammesführer aus dem Hinterland. Pharao war der damals mächtigste und stärkste Mann der Welt mit der größten Armee, die die Welt jemals gesehen hat. Die Ägypter, ey, das war richtig Endgegner. Und Gott hat die platt gemacht, okay? Gott hat Zeichen und Wunder gezeigt. Vor 2 Jahren hat Gott die Ägypter besiegt und das Volk befreit. Nun schauen sie auf ein paar Stämme in der Wüste und sagen, wir können das nicht. Die sind zu stark, das sind Riesen. Und haben ganz vergessen, was Gott in ihrem Leben bereits getan hat. Wisst ihr warum? Weil sie sich fürchten. Das ist, was die Furcht macht. Das ist auch, was die Furcht in deinem Leben macht. Weißt du, du hast so eine Befürchtung, Mann, ich werde vielleicht durch diese Prüfung rasseln und aus dieser Angst wird ein Riese. Und dieser Riese wird uneinnehmbar in deinem Leben. Du hast die Befürchtung, Mann, was wird denn aus meiner Zukunft werden? Du drehst dich um diese Furcht und je länger du dich darum drehst, umso größer ist es. Hat schon mal zu dir jemand gesagt, dass du doof bist? Ne? Wenn du das hörst so, ne, und du denkst darüber nach, dann hast du irgendwann nicht nur das Gefühl, dass diese Person dich doof findet, sondern du hast das Gefühl, dass die ganze Welt dich nicht ausstehen kann. Weil je länger du darüber nachdenkst, umso größer lässt die Furcht deinen Riesen werden. Und plötzlich sagst du, hey, das ist ein Riesen, wir können das nicht. Ich finde es erstaunlich, dass von 12 Männern 10 Leute Angst hatten. Weißt du, dass uns das was zeigt? Der größte Teil der Menschen werden immer Angst haben. Die wenigsten haben Glauben. Wenn du irgendwas in deinem Leben erreichen möchtest, stell dich darauf ein, die allermeisten Menschen werden erstmal sagen, es geht nicht. Die meisten werden sagen, nee, es ist nicht möglich. Aber weißt du, die Jungs, die sagen, es ist möglich, das sind die, die das Land einnehmen. Kaleb und Josua waren die einzigen, die das Land gesehen haben. Wisst ihr, eine ganze Generation ist in der Wüste gestorben, weil sie auf 10 Leute gehört haben, die gesagt haben, es ist nicht möglich. Die ganze Generation ist gestorben und Gott selbst hat diese 10 Kundschafter getötet. Nur 2 haben das Land eingenommen. Und zwar die mit dem Geist, die gesagt haben, hey, wir trauen Gott was zu in unserem Leben. Wisst ihr, was so krass ist? Später, 40 Jahre später, eine ganz neue Generation nimmt das Land ein. Und wisst ihr, was die Feinde in diesem Land sagen? Die Feinde sagen, wir hatten panische Angst vor euch 40 Jahre lang. Wir haben gehört, was euer Gott aus Pharao gemacht hat und wir hatten panische Angst. Ihr hättet gar nicht in der Wüste bleiben müssen. Wir waren zu Tode verängstigt vor euch aufgrund der Geschichte, die wir gehört haben. Es gab keinen Grund. Das Einzige, was sie zurückgehalten hat, war ihre Furcht. Okay, mach das nicht, deine Probleme werden größer. Das Zweite, was wir in ihrer Geschichte sehen, ihre Fähigkeiten werden unterschätzt. In 4. Mose 33 lesen wir dann, wir kamen uns neben ihnen vor wie Heuschrecken und in ihren Augen waren wir das auch. Okay, sie sagen, Freunde, im Vergleich zu denen waren wir Insekten. Jetzt will ich dir mal eine Frage stellen. Woher wussten sie, wie sie für ihre Feinde aussahen? Sie wussten es nicht. Sie haben sich ja da nicht unterhalten. So, sie saßen ja nicht zusammen und meinten, du siehst aus wie eine Heuschrecke. Heuschrecke. So, ne? Sondern das hat ihre Furcht gemacht. Ihre Furcht hat sie das annehmen lassen. Ihre Furcht hat sie klein werden lassen. So, ne, sie haben sich nichts zugetraut. Und das hat sicherlich mit ihrer Vergangenheit zu tun, weil sie waren 400 Jahre lang Sklaven. So, sie waren in ihrem Herzen Sklaven, in ihren Gedanken Sklaven. Wisst ihr, Gott hat sie zwar aus Ägypten befreit, aber innen drin waren sie noch versklavt. Sie waren zwar raus aus Ägypten, aber Ägypten musste noch raus aus ihnen. Okay, sie hat noch eine Sklavenmentalität. Und jetzt taucht ein Riese auf und sie denken, hey, wir sind Sklaven, wir können das nicht. Aber Gott hat sie befreit. Gott hat ihre Vergangenheit erlöst. Er hat ihnen ein neues Leben geschenkt. Es gibt keinen Grund, in alten Mustern zu denken. Alles ist nun möglich in einem neuen Leben mit Jesus. Und das ist auch wahr für dein Leben, weil ich weiß ganz genau, was passieren wird. Wenn wir darüber reden, hey, wage es. Und du fängst an zu träumen, was Gott aus deiner Ehe machen kann, was Gott aus deinem Leben machen kann, was Gott aus dieser Kirche tun kann, was Gott mit dieser Stadt anstellen kann. Dann wird der Teufel auftauchen und mit dir über deine Identität reden. Er wird zu dir sagen, nein, ey, dass der Grill das träumt, so, ne? Aber du, so, ne, du weißt ganz genau, was du gestern gemacht hast. Du weißt genau, wie deine Vergangenheit aussieht. Du weißt ganz genau, wo du herkommst. Du bist nicht gemeint. Es ist seine Taktik, dich klein zu halten in deiner Identität. Aber ich habe was für dich. Als Jesus in dein Leben gekommen ist, hat er nicht dein altes Ich ein bisschen aufgemöbelt, sondern du bist eine Neuschöpfung. Alles ist neu geworden. Weißt du, es gibt keinen Grund, dich zurückhalten zu lassen von deiner Vergangenheit, sondern du bist zu Jesus gekommen und er hat dir eine weiße Weste geschenkt. Er hat deine Sünden ins tiefste Meer geschmissen. Er hat alles abgeschnitten, was dich zurückhält, damit du im Glauben nach vorne gehen kannst und ein Land einnehmen darfst. So, lass dich nicht zurückhalten von deiner Geschichte, so von dem, was der Teufel dir einredet, sondern deine Identität ist, du bist ein Kind Gottes. Du bist vollkommen akzeptiert, vollkommen angenommen, dir ist vollkommen vergeben. Es gibt nichts, was dich zurückhalten muss. Amen. Ja, weißt du, das ist, was die Furcht aus uns macht. Wir unterschätzen unsere Fähigkeiten. Und dann passiert das Dritte, die Entmutigung macht sich breit. Schaut mal, da schrien alle Israeliten laut auf und sie weinten nun die ganze Nacht. Wisst ihr, 10 Leute tauchen auf und sagen, es funktioniert nicht. Und das ganze Volk heult die ganze Nacht. Sie murrten gegen Mose und Aaron, jetzt müssen die armen Kerle herhalten, nur und sagen, hey, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben oder hier in der Wüste gestorben, ach, wären wir doch schon tot. So, ne? Jetzt ist nicht nur das Land kacke, sondern jetzt das ganze Leben kacke und am liebsten würde ich gerne jetzt sofort sterben, weil die Furcht frisst mich auf. Und das ist, wenn wir zu lange über diese Dinge nachdenken. So, ne? Wir zweifeln nicht nur an den nächsten Tag unseres Lebens, wir zweifeln an unserem ganzen Leben. Und wenn wir hier nicht stehen bleiben, dann passiert das Vierte, wir geben Gott die Schuld. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzugehen? Wisst ihr, was sie hier sagen? Sie sagen, hey, ohne Gott geht es uns besser. Mein Leben ohne Gott ist besser. Wäre es nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzugehen? Hey, das ist schon bemerkenswert, dass sie das sagen. Ich meine, guck mal, was die Furcht aus ihnen macht. Sie sagen, das Beste für uns wäre Ägypten. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass ihr Leben anders aussieht. Man hört das und man muss sich denken, wirklich? Das Beste ist Ägypten? Ich meine, habt ihr ganz vergessen, wo ihr herkommt? Habt ihr vergessen, dass ihr Sklaven wart? Habt ihr vergessen, dass ihr für Pharao seine ollen Pyramiden beschuften musstet? Habt ihr vergessen, dass ihr ständig gehungert habt, eure Familie missbraucht wurden? Habt ihr das alle? Wie kommt ihr auf die Idee zu sagen, das Beste ist Ägypten? Wisst ihr, das Ägypten hatte etwas sehr Attraktives an sich. Ägypten war bekannt. Sie kannten Ägypten. Und deshalb finden sie Ägypten toll. Sie haben nur vergessen, dass sie in Ägypten Sklaven waren. Sklaven und Sicherheit, das wird hier ganz doll miteinander vermischt. Sie denken, hey, weil es bekannt ist, ist es gut. Aber im Bekannten sind sie Sklaven. Doch wisst ihr, was der Glaube immer sagt? Der Glaube sagt, hey, geh ins Risiko und du bist frei. Sie gehen lieber zurück in eine bekannte Vergangenheit, in der sie Sklaven waren, als in eine ungewisse Zukunft, in der sie frei sein werden. Und das ist genau die Frage des heutigen Tages. Das ist eine Entscheidung für dein Leben, die du treffen musst. Okay, wirst du dich immer zurückhalten von diesem Wunsch in dir, ich will, dass es bekannt ist. Weil wenn du bekannt willst, kannst du bekannt haben, aber du wirst Sklave bleiben. Du wirst nichts erleben. Du wirst zurückgehalten werden. Doch ich will dich herausfordern, es zu wagen, in eine Zukunft zu gehen, die vielleicht unbekannt ist. die, wo ein Risiko ist, wo du nicht ganz weißt, wie die nächsten Schritte aussehen. Aber genau hier lebst du im Vertrauen zu Gott. Und hier wird er auftauchen und Wunder wirken. Okay, du musst bereit sein, das Bekannte zu verlassen, um Schritte zu gehen auf dem Wasser. Das war die Sache von Petrus. So eine Petrus, komm heraus. Und Petrus kannte das Boot, Mann, der war Fischer. Hier ging es genau darum, dass Jesus ihm sagt, Petrus, ich rufe dich heraus aus deiner bekannten Vergangenheit. Aus dem, wo du dein ganzes Leben lang drin geschuftet hast. Das Zentrum deines Lebens, dieses Boot, worum sich alles gedreht hat. Ich rufe dich heraus aus dem Bekannten in eine unbekannte Zukunft, ins Risiko, wo ich aber bin und ich dich halte. Die Frage ist, willst du das? Bist du dafür bereit? Schau mal, was wird der Glaube machen? Das allererste ist, wenn du glaubst, werden deine Probleme kleiner. Die erste Sache, die passieren wird, wenn du glaubst, ist, deine Probleme werden kleiner. Weil wenn Glaube ist, aus Gottes Perspektive Dinge zu sehen, dann ist alles klein, weil Gott ist sehr groß. Und sobald du was aus den Augen Gottes siehst, ist etwas sehr klein. Wenn du einen großen Gott hast, hast du kleine Probleme. Wenn du einen kleinen Gott hast, hast du sehr große Probleme. Du musst es lernen, Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Und wenn du seine Perspektive einnimmst, sind deine Probleme sehr, sehr klein. Und ich will dir so Mut machen, hey, einfach zu beten, was auch immer das in deinem Leben ist, was sich wie ein Riese anfühlt, dass du sagst, Herr Jesus, ich gebe dir das. Ich vertraue es dir an, meinem großen Gott. Ich weiß, dir sind alle Dinge möglich. Und dann loszulassen. Ja, aber wie wird sich Gott drum kümmern? Egal, er wird sich kümmern. Es ist nicht an dir zu verstehen, wie er es macht. Es ist an dir, Vertrauen zu fassen in Gott, der es tun wird. Okay, wir wollen immer die Wege Gottes verstehen, aber es geht nicht darum, immer die Wege zu verstehen, sondern einer Person zu vertrauen, nämlich Gott in deinem Leben. Und über diesen Gott heißt es hier in 1. Mose 18, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein, sollte es nicht. In Lukas heißt es, bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich mache dir heute so Mut, in 1. Petrus heißt es, hey, deine Sorgen, du musst sie nehmen und auf Gott werfen. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Weißt du, dass eine kritische und unbedingt notwendige Sache fürs Werfen der Moment ist, wo du loslässt? Du kannst nicht werfen und festhalten. Das ist nicht werfen, das sieht komisch aus. So. Sondern es ist wichtig fürs Werfen, dass du irgendwann loslässt. Du hast die Wahl, deine Sorgen, entweder du hast sie oder Gott hat sie. Es geht nicht, dass ihr sie beide habt. Okay, du musst sie nehmen und auf Jesus werfen und vertrauen, dass er sich kümmern wird. Weil er wird sich kümmern. Hey, wenn in deinem Vokabular irgendwo das Wort unmöglich vorkommt, streich es heute. Sag heute, hey, ich gehe hier raus aus diesem Gottesdienst und ich werde dieses Wort nicht mehr benutzen, weil bei Gott sind alle Dinge möglich. Okay, geh nach Hause und reiß die UN-möglich Seite raus aus deinem Duden. Hey, ne, es ist nicht existent, weil die Bibel erklärt uns, bei Gott ist nichts unmöglich. Egal wie groß dein Risiko ist und egal wie die Sache lautet in deinem Leben, Gott kann. Und wenn du das glaubst, dann passiert das Zweite. Wunder wären möglich. Wenn du in die Bibel schaust, dann wird dir etwas auffallen, nämlich dass jedes Wunder nur geschieht, weil es jemand geglaubt hat. Wir lesen in Markus 11, da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Okay, Dinge, die nicht möglich sind, werden durch den Glauben möglich. Und ich will dir eine Frage stellen, die richtig krass wichtig ist. Wie viel traust du Gott in deinem Leben zu? Wie sehr vertraust du Gott? Wie stark erwartest du Gott, dass er auftaucht? Die Sache ist nämlich die, wenn du nichts erwartest, wirst du nichts erleben. Wenn du ein bisschen erwartest, wirst du ein bisschen erleben. Und wenn du viel erwartest, wirst du viel erleben. Jesus sagt, hey, du musst glauben und nicht zweifeln. Und du wirst es erleben. Hey, wie heißt der Riese in deinem Leben? Wie heißt dieser Berg in deinem Leben? Sag nicht, dass es unmöglich ist. Streich das aus deinem Leben. Sondern du kannst es nicht, aber Jesus kann es. Dem Glaubenden ist alles möglich. Okay, Glaube, dieses Vertrauen an Jesus, es öffnet die Türen für Wunder. Es, wisst ihr, Wunder passieren nicht, weil wir uns beklagen. Wunder geschehen nicht, weil wir frustriert sind. Wunder passieren nicht, weil wir irgendwie meckern, sondern Wunder geschehen aus einem Grund, weil wir sie erwarten. Weil wir Gott glauben. Weil wir vertrauen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Glaube bewegt Gott. In Matthäus 9 heißt es, glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Sie antworten, ja, Herr. Da rührt er ihre Augen an und sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Hey, bevor ich zu diesem Text was sage, will ich ganz kurz klarstellen, dass bei Gott ist das, Gott ist nicht unser himmlischer Weihnachtsmann, der uns alles schenkt, was wir gerne wollen. So, ne? Es ist nicht so, dass du musst es nur glauben und dann wirst du es bekommen. Gott ist nicht dafür da, dir zu dienen. Du bist dafür da, Gott zu dienen. Und es wird immer wieder in deinem Leben den Punkt geben, wo du Dinge nicht verstehst und nicht bekommst. Und auch hier geht es zu glauben und zu vertrauen, dass Gott gut ist in alledem. Aber dieser Text hier und der Rest der Predigt und diese ganzen Bibelstellen, sie zeigen uns schon, dass dein Glaube eine große Rolle spielt, wie sehr Gott sich in deinem Leben bewegt. Und ich wünsche mir so, dass du jemand bist, der Gott stark vertraut. Weil wenn du Gott stark vertraust, wird Gott stark auftauchen. Wisst ihr, deshalb liebe ich diese Predigtreihe. Wir reden hier über Waage ist und Wunder und Glauben und so weiter und so fort. Und ich bin voller Erwartung, dass wir nun erleben werden, wie Leute in unserer Mitte Glaubenswunder erleben. Weil du hörst mich predigen über Glauben. Die Bibel erklärt, in dir wird Glauben in diesem Moment entstehen und du wirst ein Wunder erleben. Und wir werden Zeugnisse über Wunder hören, weil du anfängst zu glauben. Aber es ist unglaublich wichtig, dass du glaubst. Du musst Glauben aufbringen. Du musst Gott Dinge zutrauen. Wisst ihr, warum es Menschen gibt, die richtig viel mit Jesus erleben? Weil sie es erwarten. Weil sie es erwarten. Sie setzen sich morgens hin mit ihrer Bibel und sie erwarten, dass sie Jesus begegnen. Sie legen Kranken die Hände auf und sie erwarten, dass sie gesund werden. Sie predigen und sie erwarten, dass Menschen sich bekehren. Sie tun diese Dinge in Erwartung, dass Gott auftaucht. Und das brauchen wir. Ein wirkliches mit Gott rechnen in unserem Leben. Und das will ich in dir sehen. Das will ich in mir sehen. Ich brauche diese Predigtreihe. Ich will Gott erwarten. Wisst ihr, Glaube ist ein Muskel. Du musst ihn mal gebrauchen. Und wenn du ihn gebrauchst, wird er wachsen. Das wird Hammer werden. Wisst ihr, so habe ich angefangen. Man fängt an, Gott für kleine Dinge zu vertrauen. Und Gott taucht auf und du denkst, wow, das funktioniert, die ganze Gottgeschichte. So, ne? Und dann kommen größere Dinge und du fängst an, ihm zu vertrauen. Du merkst, dein Muskel wird stärker und du traust ihm immer großartigere Dinge zu. Und ich kann dir erzählen, hey, ich glaube Gott für richtig große Dinge. Einfach, weil ich immer erlebt habe, dass Gott auftaucht. Und es wird passieren. Warum? Weil ich so ein toller Hecht bin? Nein. Sondern weil ich es erwarte. Ich erwarte es einfach. Gott wird auftauchen und diese Dinge tun. Und das brauchst du. Du brauchst eine Erwartung in deinem Herzen, dass Jesus in deinem Leben auftaucht. Dass du nicht bist wie diese 10, hey, die sagen, hey, schau mal unser Leben und was sind wir für Krücken und so weiter und so fort. Sondern dass du verstehst, wer du in Jesus bist. Dass du verstehst, dass der Geist Gottes dein Herz erfüllt hat. Du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Gott mit dir ist. Du alle Segnungen des Himmels in deinem Leben erwarten kannst. Und du losläufst im Glauben und dieses Leben lebst und einen Unterschied machst auf dieser Erde. Okay, in Epheser 3 heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Hey, das ist ein blanker Scheck der Bibel. Hier heißt es, hey, was auch immer es ist, worum du betest, was auch immer es ist, wonach du dich sehnst und was du dir wünschst, Gott kann unendlich viel mehr. Gott kann noch viel mehr tun. Hey, und das will ich erleben. Ich will in dieser Erwartung laufen und leben, dass Gott noch mehr kann. Ich glaube, wenn es im Himmel Tränen gäbe, dann, weil wir dort oben auftauchen und wir all die Dinge sehen, die hätten sein können. Wenn ich eines Tages sehe, was hätte sein können, wenn ich Gott nur mehr zugetraut hätte als Ehemann, als Vater, als Pastor für diese Stadt. Wenn ich all diese Dinge sehe, die hätten geschehen können, wenn ich ihm nur mehr vertraut hätte. Und das will ich nicht. Ich will mir lieber eines Tages den Vorwurf machen lassen, das wird es nicht geben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Gott würde niemals zu jemandem sagen, du hast mir zu viel zugetraut. Lasst uns solche Menschen sein. Dieser Bibelvers sagt, unendlich viel mehr kann Gott tun. Kruse, ey, du wirst staunen. Ey. Du glaubst, das ist groß? Nein, 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 unendlich viel mehr habe ich für dich. Und das ist auch wahr für dein Leben. Und das Vierte ist, dass der Glaube gibt mir die Kraft, in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Weißt du, wir brauchen Glaube nicht nur im Angriff. Unser Glaube spielt eine tragende und entscheidende Rolle in der Verteidigung. Und du brauchst dieses Vertrauen, dass Gott da ist. Glaube bewahrt dich nicht vor Schwierigkeiten. Glaube bewahrt dich nicht vor dem Sturm, aber dein Glaube stillt im Sturm den Sturm in dir. Im Sturm wirst du ruhig sein. Ich will dir mal einen Bibelvers zeigen. In 2. Korinther 4. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Unterstreich mal die Wörter und machen weiter. Und machen weiter. Das ist, was der Glaube in uns tut. Der Glaube sagt, hey, ich mach weiter. Ich glaube weiter. Ich vertraue weiter. Ich laufe weiter, weil Gott wird auftauchen. So, er ist mit mir auf dem Berg, er ist mit mir im Tal. Er ist mit mir in den guten Zeiten und er ist mit mir in den schlechten Zeiten. Alledem trägt mich mein Vertrauen zu Jesus, der auftauchen wird. Und ich will dich herausfordern, neu zu glauben, neue Dinge zu wagen. Okay, dass das heute beginnt und in deine Woche hineinkommt, dass du dein Leben mit einem neuen Blick siehst, mit dem, was Gott möglich ist und was er tun will in deinem Leben. Komm, wir gehen zusammen ins Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen. Auf dich ist Verlass, Herr. Und heute, ich kann mir gut vorstellen, Jesus, dass dieser Raum voller Sorgen ist und voller Ängste und Hoffnungslosigkeit. Und auch die Leute zu Hause, die zuschauen, Jesus, unsere Herzen sind zerbrochen über Dinge, Herr. Und wir wollen heute gemeinsam unser Vertrauen neu auf dich werfen. Jesus, wir werfen unsere Sorgen zu dir und gleichzeitig sagen wir dir, Jesus, wir vertrauen dir, dass du mit jeder Situation in unserem Leben wunderbar umgehen wirst. Wir machen uns keine Gedanken über die Wege, die du wählen wirst, sondern wir vertrauen dir als dem treuen Gott, auf den immer Verlass ist. Und ich bete, dass der Friede Gottes die Herzen erfüllt und die Gedanken regiert im Namen Jesu. Jesus, dass dir alles zugetraut wird von jedem einzelnen Herzen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du nicht auf unsere Fehler schaust, Herr. Du guckst nicht in unsere Vergangenheit und urteilst dann, ob wir qualifiziert sind, sondern du bist in unser Leben gekommen, hast alles neu gemacht. Wir sind befreit aus Ägypten, befreit aus der Sklaverei unserer Vergangenheit, befreit aus Sünde und Tod, hineingerufen in ein neues Leben. Und du stellst uns auf ein weites Land, Herr Jesus, und es ist an uns, dieses Land einzunehmen. Vater, wir wollen sein wie Josua und Kaleb, die losgehen, um das Land einzunehmen. Wir glauben, Vater, du hast uns die Feinde in unsere Hand gegeben, wie auch immer sie in unserem Leben heißen, Jesus. Mit dir sind alle Dinge möglich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wenn 1000 fallen zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten, so wird es mich nicht treffen. Jesus, so vertrauen wir dir in dem. Ich bete, Herr, dass neue Kühnheit entsteht, dass so ein Eroberungsgeist in unserer Kirche stattfindet. Ja, dass wir Menschen sind, echt, die von dem bekannt ist, dass wir dir einfach alles zutrauen, weil wir nicht auf unsere Stärke verlassen, sondern auf unseren Gott und deine wunderbare Liebe zu uns. Und so will ich dich einladen, Herr, wenn du mir gerade zuhörst und du merkst, ich möchte neu meine Beziehung zu Jesus festigen oder ich will zum allerersten Mal in diese Beziehung zu Jesus hineinkommen, dann ist er wirklich nur ein Gebet von dir entfernt. Du musst nur dein Herz aufmachen, du musst Ja sagen dazu. Und dabei will ich dir helfen. Nimm einfach das Gebet jetzt und mach es zu dem Gebet deines Herzens oder zu dem Gebet, vielleicht auch deiner Lippe. Bete einfach nach, was ich jetzt sage. Es geht nicht um die Richtigkeit der Worte, sondern um dein Herz, das sich ausstreckt. Vielleicht wollt ihr anderen mir einfach helfen. Herr Jesus Christus, bitte komm jetzt in mein Herz und fülle mich mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du bei mir bist. Und gerade an mein Herz klopfst. Und ich öffne mich dir. Sei der Herr meines Lebens. Ich vertraue mein ganzes Leben dir an. Und will mit dir in die Zukunft gehen. Danke, dass du meine Sünde vergibst. Dass du meine Vergangenheit bereinigst. Und ich ein neues Leben habe in dir. Gebrauche mich. Ich will dir Großes zutrauen. Und mit dir in die Zukunft gehen. Im Namen Jesu. Amen. Hey, lass uns den Leuten Applaus geben, die das vielleicht zum allerersten Mal gebetet haben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.